Ein Podcast von Anne und Maxi. Zwei Lehrerinnen in der True Crime Welt.
Triggerwarnung.
Dieser Podcast ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet. Wir sprechen über echte Gewaltverbrechen an jungen Menschen, einschließlich körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Bitte entscheide achtsam, ob du weiterhörst.
Klingeling, klingeling und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Campus Crime
zwischen Wissen und Wahnsinn. Verrückt, weißt du, das ist immer so dieser Moment, wo ich nicht weiß, fängt Maxi jetzt an oder sage ich einfach mal was?
Ja,
das ist und halt jetzt spannend. Ist gerade auch wieder so eine richtig witzige Aufnahmesituation. Ich sehe dich halt gar nicht, weil hier so ein kleiner Tisch steht, auf dem Tisch drauf, wo wir uns die Mikros dran haben, damit die so von oben kommen mal ein bisschen. Das ist einfach so witzig. Ich sehe nur Maxis Körper
und die Haare oben. Wie zensiert. Unser Gesicht ist zensiert. Ja, wir haben so einen Aufsteller. Auf meinem Tisch hier ist so ein Aufsteller und da hängen die Mikros quasi dann so dran, dass die nach unten zeigen, weil wir einfach bequemer am Tisch sitzen als sonst. Haben wir uns das immer so auf der Couch ein bisschen entspannter gemacht. Aber wie ihr wisst, mein Bäuchlein wächst aus irgendeinem Grund. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, warum, weshalb, wieso.
Das weiß ich auch nicht.
Aber der wächst und wächst und es wird immer unbequemer, wenn man denn so lange... Also ein Stuhl, so ein schöner, bequemer Stuhl, der ist schon sehr gut für mich. Und
bald hast du so einen Sessel.
Mein Vorderbauch.
Ja.
Deswegen ist das jetzt eine super Alternative, wenn wir einfach hier so ein bisschen erhöhter sitzen.
Aber siehst du mal, wir haben uns trotzdem gut verstanden und es war kein peinliches, wir reden beide los.
Nö,
sondern irgendwie haben wir es gespürt.
Aber es ist doch nie, also wir müssen doch nie die Aufnahme stoppen oder so, weil wir sagen, jetzt haben wir beide dazwischen geredet oder so. Wenn wir die Aufnahme stoppen müssen, dann aus technischen Gründen. Also wirklich, wir sind absolut authentisch hier, wir quatschen los, wir machen da keinen Stopp oder irgendwie sowas. Es ist immer so, wie es ist. So hört ihr uns. Und so soll es auch sein.
Aber normalerweise verlasse ich mich immer darauf, dass du anfängst. Weil normalerweise fängst du immer an.
Aber
naja,
passt
lange Rede,
so.
Gar keinen Sinn. Jetzt wollte ich eigentlich...
Zu dir, Anne.
Zu mir.
Ich möchte einmal, dass du unseren Zuhörern erklärst, wo es morgen für dich hingeht. Und wie doll du dich doch freust morgen.
Ja.
Da sieht man auch mal die andere Facette eines Lehrerberufs.
Also, und eine andere Facette meiner Wenigkeit.
Ja, ne? Das stimmt.
Und dazu möchte ich sagen, dass ich heute in solchen Kittenheels in der Schule war.
Wieder aus mit Leo?
Leo und gemachten Fingernägeln und was weiß ich, alles. Und morgen fahre ich auf eine Outdoor-Experience von Donnerstag bis Sonntag, weil ich fahre mit meinen Schülern im Juni auf eine Klassenfahrt oder auf eine Projektfahrt, die heißt Theo Outdoor. Vielen lieben Dank an meinen liebsten, hochwohlgeborenen Kollegen, der das letztes Jahr für meine fünfte organisiert hat. Und Theo Outdoor ist einmal von der Kirche halt organisiert und ja, es geht halt darum, um Gemeinschaft, gemeinsam Leben, aber alles so draußen Outdoor-Camp-mäßig in so Pfadfinderzelten mit Holzhacken, Feuer machen und all so eine schönen Sachen, die da auf mich zukommen. Und
also ich sag mal so, mit Kindern macht das richtig der Spaß bestimmt. Ich bin ja auch so eine Feuermaus. Ich mache ja total gerne Lagerfeuer oder
Feuerteufel oder was?
Ja, nee, also keine Ahnung. Das ist immer so, wenn ich jetzt bei den Mädels war oder so, wenn mich jetzt jemand von den Mädels aus der Heimat hört, dann ist es auch immer so, ja, Maxi, mach du mal das Feuer, mach mal Kamin an. Ich habe da gar keine Hemmung so. Also ich liebe das eigentlich, auch draußen Feuer zu machen oder den Grill anzumachen oder so. Das macht mir total Spaß.
Das liegt daran, weil du so eine Pferdehände hast, die keine Hitze spüren.
Ich spüre da auch keine Hitze. Ich fasse da voll ins Feuer, drehe noch mal ein bisschen das Holz so und dann ist das noch besser. Dann atmet das da so ein bisschen mehr und dann kommt die Flamme noch ein bisschen größer heraus. Nee, aber das finde ich total cool. Aber was mich einfach total abneigt, Zelten? Nein. Und dass du jetzt einfach, ihr müsst euch vorstellen, es ist ja nicht mal so, dass die Klasse jetzt mitfährt morgen und Anne da mit ihrer Klasse und alle sind zusammen und man hat ja mit den Kids immer Spaß und Ablenkung und da geht man mal auch ein bisschen über seine Hemmschwelle hinüber und sagt, naja, dann zelte ich da mal mit denen oder wandere da mal im Wald oder wie auch immer. Aber Anne ist ja morgen einfach alleine.
Ja, also nicht ganz, sorry, also nicht ganz alleine. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich war alleine im Wald und bereite mich MacGyver-mäßig darauf vor.
Doch, so eine Art.
Nein, also es ist immer bei Theo so, also ich war schon mal auf einer anderen Theo-Fahrt, Theo Toto, Tage, das heißt Tage ethischer Orientierung. Und Toto ist halt für die etwas größeren schon Time of Taking Off. Da geht das halt darum, ums Älterwerden und so weiter. Das ist in der Jugendherberge. Und man muss halt immer dieses Training vorher einmal machen. Also ich werde morgen bis Sonntag mit allen Lehrkräften und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dort halt auch an der großen Theo-Outdoor-Fahrt teilnehmen, morgen das Programm quasi die Tage schon einmal durchspielen. Also wir machen all das, was die Kinder machen, damit wir es mit anleiten können und so weiter. Ja, und jetzt musste ich meine ganze Ausstattung wieder zusammenkrempeln, weil ich bin auch tatsächlich nicht mehr so der Typ Camping und Outdoor. Also früher schon, alle, die mich kennen von früher, ich war ja mal bei den Pfadfindern. Also ich habe auch noch ein Pfadfindermesser, das kommt morgen zum Einsatz.
Ui.
Aber das ist mittlerweile schon, naja, oh Gott, das ist 25 Jahre her.
Wie, du bist schon über 25? Das ist ja unangenehm. Nee,
ich habe null das schon gemacht. Ich bin rausgekommen als MacGyver und habe dann gleich Survival gemacht. Ja, also auf die Sache mit den Kindern freue ich mich schon. Das ist auch mit Floß machen und so weiter. Aber morgen, ja, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich habe mir schon eine Powerbank gekauft gestern nochmal.
Ja, du hast dich komplett ausgestattet. Also heute ein paar Kollegen, man hat ja überall im Lehrerzimmer dann herumgefragt, hat jemand das? Hast du irgendwie von einem Kollegen so einen Schlafsack bekommen, der für minus 25 Grad ist oder so?
Nee, nein, der ist nicht so extrem. Aber der für Kälte ist, ich habe ein Zelt, kriege ich morgen noch, damit ich morgen nicht in dem Pfadfinderzelt schlafen muss. Das ist mit den Kindern dann. Dann habe ich noch eine Kopflampe und ich habe noch eine Isomatte.
Ja, also was ist das so jetzt für ein Schlafsack? Das war doch für Minusgrade auch, ne?
Nee, ich habe nicht den für Minusgrade genommen. Der ist nur für so 5.
Ach so, aber den du haben hättest können?
Wäre noch kälter gewesen.
Ja, der hättest auch an der Antarktis zelten können. Genau. Ne? Ja, das ist natürlich toll.
Ja, das mache ich. Aber
ich möchte einfach nur darauf mal zurückgreifen, dass ich einfach sage, guck mal, Anne fährt morgen. Morgen Nachmittag. Vormittag ist sie noch in der Schule. Morgen Nachmittag fährt sie los. Gut, Freitag wäre ganz normal Unterricht. Dann ist sie da Freitag, Samstag und Sonntag. Und ist ja nicht so, dass sie den Montag, Dienstag oder so frei hat oder so. Sie hat den Montag ganz normal wieder Unterricht. Das ist einfach zusätzliche Arbeit, die du, nicht bezahlt bekommst. Das sind keine zusätzlichen Stunden oder so. Das ist einfach die Vorbereitung auf deine Klassenfahrt.
Mhm.
Ich finde das schon richtig krass. Also was man da dann manchmal, auch wenn ich jetzt, ich gehe ja nun nächstes Jahr ein Jahr in Babypause. Ich bin dann nicht da, wenn meine in der 8. Klasse sind. Da hätte ich dann dieses Theo Indoor quasi. Darauf, das hatte ich auch schon dann reserviert. Ich glaube, das ist hier bei uns auch in der Nähe. Und das war in so einem...
Ja, das Theo Toto.
Genau, das ist dann in so einem Ferienanlagen direkt. Und das ist gut, so ganz normale Unterkünfte. Da fahre ich ja nun nicht mit. Aber da hätte ich auch dann nächstes Jahr 3 oder 4 Tage zur Vorbereitung hingemusst, dass ich das einfach mal durchspiele. Und mit denen das schon mal plane, quasi die Klassenfahrt. Finde ich auch schon echt krass. Also, Anne, ich melde mich am Wochenende mal bei dir, ob du wirklich
ob ich überhaupt Empfang habe da.
Ob du überhaupt noch lebst. Und nicht deine, du wolltest doch noch eigentlich ins Nagelstudio und deine Nägel abfeilen lassen, ne?
Ja, habe ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Also, es ist, wie es ist. Da müssen die jetzt mit leben, dass ich da mit Nägeln ankomme.
Also ja, ist ja. Hauptsache nimmst du nicht deine Stöckelschuhe mit, dann ist alles okay.
Nö, ich habe ein gutes Survival-Outfit.
Nice.
Ja.
Ja.
Und ja, ich habe einen Was-zur-Hölle-Moment.
Ach, okay. Ja, dann spiele ich das mal ein. Jetzt.
Ja, und zwar... Ich fahre ja immer mit dem Auto und habe vorhin Radio gehört. So, ja, das ist jetzt nicht der was tolle Moment.
Wow.
Aber gestern war ich ja mit einer Freundin bei einem bekannten Rechtsmediziner, Professor Dr. Klaus Püschel. Tatsächlich, mein Vater kennt ihn sogar auch. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er war 50 Jahre lang jetzt in der Rechtsmedizin in Hamburg, der Leiter. Und der hat gestern so einen schönen Satz oder hat immer wieder erwähnt, wie dankbar wir sein sollen, ne, dass wir jetzt hier sind und dass man... Das Leichter, was passiert manchmal, als man glaubt, hat mir manchmal total Angst gemacht. Also wer mich kennt, weiß, ich bin eine totale Hypochonder und er hat halt von Aneurysmen im Gehirn erzählt, die auch platzen können. Hat er zum Beispiel auch gesagt, dass von den Leuten, die da waren, jeder Dritte faktisch gesehen ein Aneurysma hätte. oder so. Naja, auf jeden Fall das eine Sache. Das war dieser Satz, den er immer gesagt hat. Und heute habe ich echt schon wieder eine traurige Sache im Radio gehört. Es gab nämlich in NRW einen schlimmen Verkehrsunfall, wo eine 47-jährige Frau in eine Gruppe von Kindern auf Fahrrädern gefahren ist. Man weiß jetzt noch gar nicht, warum das passiert ist, warum sie die Kontrolle verloren hat. Das war jetzt keine mutwillige Tat, allem Anschein nach, aber halt einfach ein Unfall. Ja, und zwei dieser 12 Kinder sind halt dabei verstorben danach. Und da dachte ich mir wieder, es geht manchmal so schnell. Man muss einfach ein bisschen mehr im Hier und Jetzt leben und auch mal dankbar sein, so für den Moment, den man auch hat, ne? Und das, was man so hat. Also ich finde das ganz schlimm, auch so natürlich für die Eltern, die Kinder, die Geschwister, Angehörigen, aber auch für die Frau natürlich. Wer weiß, ne, warum das passiert ist. Ich glaube, da wird man auch nicht mehr seines Lebens froh, wenn man da zwei Kinder fahrlässig, sage ich mal, auf dem Gewissen hat. Also so wie ich das jetzt gesehen hatte, stand jetzt halt noch nicht fest, ob sie irgendwie was Herzinfarkt hatte oder ne, irgendwas Gesundheitliches, Kontrolle, Handy, war zu dem Zeitpunkt, als ich es gehört habe, halt noch nicht klar. Das kommt ja dann auch immer noch dazu. Gott. Aber es ist einfach furchtbar, oder?
Ganz, ganz schlimm. Also, ganz schlimm. Mit dem Fahrrad unterwegs, so eine Schulklasse dann oder was weiß ich.
Nö, das war, glaube ich, kurz vor Schulbeginn. Ach, die waren so auf dem Weg zur Schule.
Aber ja, Schulkinder und dann,
Genau, das fand ich total, irgendwie total traurig.
Natürlich.
Und die sind dann im Krankenhaus eben verstorben. Mhm. Gut. Ja, das war so mein Was-zur-Hölle-Moment und so ein bisschen die Aufforderung, seid dankbar, was ihr habt, seid dankbar, dass wir hier sind und geht immer wachsam. Ja, und dann, hast du auch was Krasses zu erzählen heute oder so? Oder sollen wir schon in den Fall einfach starten?
Ich denke, wir können den Fall starten. Und ich freue mich ganz doll. Heute hast du einen Fall mitgebracht. Und dann sage ich mal die berühmten Worte. Lasst uns anfangen. Let's go.
Ja, gut. Guti. Also ich habe heute wirklich mal einen ungewöhnlichen Fall, glaube ich. Also so in diese Richtung hatten wir noch gar nicht. Ich bin durch TikTok da drauf gekommen auf diesen Fall, beziehungsweise mir eingespielt worden, habe gedacht, ach ja, das werde ich mal googeln und mal ein bisschen recherchieren. Er ist jetzt nicht so lang, aber ich fand ihn total interessant. Ich sag mal, ich fand ihn interessant. Und wir gehen heute mal in ein Land, in dem wir lange nicht mehr waren, und zwar nach Russland. Und ja, ich fange dann einfach mal an. Nischni Nowgorod liegt dort, wo die Wolga breit und schwer durch Russland fließt. Eine alte Stadt, eine graue Stadt. Eine Stadt mit Kirchenkuppeln, bröckelnden Fassaden, endlosen Straßen und Wintern, die sich wie ein kaltes Tuch über alles legen. Der Schnee bleibt an den Fenstersimsen hängen. Der Wind zieht durch die Höfe. In den Hauseingängen riecht es nach feuchter Kleidung, alten Beton und abgestandenem Rauch. In einem dieser Wohnhäuser lebt Anatoli Moskwin, gemeinsam mit seinen Eltern in einer kleinen Dreizimmerwohnung. 5 Stockwerke, abblätternde Farbe im Treppenhaus, der Geruch von Staub, feuchter Kleidung und dem alten Essen hängt auch hier in der Luft. Schritte hallen durch die engen Flure. Man kennt sich hier nicht wirklich, aber man erkennt sich zumindest. Die alten Frauen am Fenster, der Mann mit den Einkaufstaschen, der stille Historiker mit den müden Augen und dem gebeugten Gang. Anatoli ist kein Mann, über den man auf der Straße lange sprechen würde. Kein Mann, der auffällt, weil er laut ist. Er ist eher einer von denen, die man übersieht. Ein stiller Mann. Ein gebildeter Mann. Ein Mann mit Büchern, Notizen, alten Karten und einem Kopf voller Sprachen, Namen und Geschichten. Seine Wohnung selbst ist für eine Dreizimmerwohnung nicht sonderbar groß. Er wohnt ja hier, also hatte ich ja vorhin gesagt, auch mit seinen Eltern zusammen in dieser Wohnung. Ja, sie ist nicht verwahrlost, nicht chaotisch im üblichen Sinne, aber eben sehr, sehr voll. Voll mit Dingen, die nicht recht zusammenpassen wollen. Bücher stapeln sich an den Wänden, Papier liegt auf den Tischen, Stoffreste hängen über Stuhllehnen. Alte Kleidungsstücke liegen gefaltet bereit. Bänder, Spitzen, Perücken, kleine Schuhe, Puppenkleider. Und dazwischen sitzen sie. Lebensgroße Puppen. Nicht eine, nicht zwei, nicht ein seltsames Sammlerstück in einer Ecke, sondern viele. Sie sitzen auf dem Sofa, sie lehnen an der Wand, sie liegen auf Betten, sie stehen in Zimmern, als warteten sie auf etwas. Manche tragen Kleider, manche Mäntel, manche haben Mützen auf dem Kopf. Manche wirken festlich angezogen, als würde gleich Besuch kommen. Andere sehen aus, als hätte man sie gerade schlafen gelegt. Anatoli bewegt sich zwischen ihnen mit einer Selbstverständlichkeit, die fast zärtlich wirkt. Für ihn sind sie kein Scherz, kein Hobby, das man weglächelt, kein Staubfänger für ein Regal. Sie gehören zu seinem Alltag. Sie sind da, wie andere Menschen Pflanzen haben, Katzen, Fotos von Verwandten oder Porzellanfiguren in den Vitrinen. Er spricht mit ihnen. Er rückt ihnen die Kleidung zurecht, er streicht Stoff glatt, er bindet Schleifen. Er setzt ihnen Gesichter auf, wächsern und glatt, blass wie Mondlicht hinter dünnen Wolken. Manche dieser Gesichter wirken kindlich, andere starr. Die Augen blicken ins Leere und doch behandelt Anatoli sie nicht wie tote Dinge. Er behandelt sie, als müsste man vorsichtig mit ihnen sein. Als könnten sie frieren, als könnten sie sich einsam fühlen. Wenn es draußen dunkel wird und der Frost an die Fensterscheiben kriecht, sitzt Anatoli in seiner Wohnung. Die Stadt rauscht stumpf hinter dem Glas. Autos fahren durch Schneematsch. Irgendwo schlägt eine Tür, irgendwo bellt ein Hund. Und drinnen sitzt dieser Mann zwischen seinen selbstgemachten Figuren. Er näht, er stopft, er kleidet sie ein, er ordnet sie, er bewahrt sie. Manchmal feiert er mit ihnen Geburtstage, kleine Rituale, liest ihnen zum Schlafengehen Märchen vor. Dinge, die für Außenstehende seltsam wären, aber in seiner Welt offenbar Sinn ergeben. Seine Eltern haben es schon lange stillschweigend hingenommen. Für sie ist es Alltag. Seine Mutter stellt Tee auf den Tisch, während neben ihr regungslos eine dieser Gestalten sitzt. Sein Vater schaut fern, ohne den Blick noch lange auf die stillen Gesichter zu richten, die aus dem Zimmerecken zu sehen scheinen. Vielleicht redet man irgendwann nicht mehr darüber, weil man sich an alles gewöhnen kann. Vielleicht sagt man sich einfach, Anatoli war schon immer anders. Eigen, still, ein wenig verschlossen. Ein Mann, der sich für Vergangenes interessiert und nicht für die Gegenwart. Mehr für Gräber alter Adelsfamilien als für Gespräche am Küchentisch. Mehr für Namen, die längst niemand mehr ausspricht, als für Menschen, die direkt vor ihm stehen. Also gewöhnt man sich daran. An die Puppen auf dem Sofa, an die kleinen Schuhe im Flur, an die Kleider, die trocknen. An die Gesichter, die einen aus der Dämmerung heraus ansehen. Vielleicht sagt man sich, er sammelt eben, er ist exzentrisch, jeder Mensch hat seine Eigenheiten. Und so bleibt die Wohnung, was sie nach außen hin immer war. Eine Wohnung in einem grauen Haus in Nischni Nowgorod. Ein Fenster unter vielen, ein stilles Leben hinter Glas. Aber wer länger hinsieht, merkt, dass hier etwas nicht stimmt. Dass diese Puppen relativ groß sind und auch sehr zahlreich. Dass Anatoli sie nicht besitzt wie Gegenstände, sondern wie Gesellschaft. Und dass in dieser Wohnung etwas sitzt, das viel schwerer ist als Einsamkeit. Und alleine das, muss ich jetzt sagen, finde ich schon ein bisschen gruselig, ne? Dass er da so Puppensammler ist. Also ich finde das schon ein bisschen strange, wenn, also ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber so ein erwachsener Mann so ein extremes Fable für Puppen hat. Also ich habe mir das wirklich richtig so ein bisschen wie so Sexpuppen vorgestellt. Also er hat sich nicht an den vergangenen Puppen, ne? Sie sind aber einfach so seine Gesellschaft.
Ja, genau. Ich denke auch so ein Jung, also nicht jung geblieben, aber im Kopf jung geblieben, der spricht dann mit denen und denkt so ein bisschen, das seien so seine, weiß nicht, Kinder, Frauen, wie auch immer, seine Freunde. Ja, man denkt sich schon seinen Teil dabei, ne? Also ganz normal.
Ja, genau. Also, ne, und wie gesagt, die Eltern, ja, die haben auch so gesagt, dass sie sich einfach daran gewöhnt haben. Das war jetzt nicht ausgedacht, das war für sie einfach irgendwann auch normal. Ich würde jetzt euch und dir, Maxi, mal seine Person ein bisschen genauer vorstellen. Er ist eine sehr interessante Persönlichkeit auch. Ja, also Anatoli Moskin wird 1966 in der sowjetischen Stadt damals Gorki geboren, also dem heutigen Nischni Nowgorod. Also Nowgorod gibt es zweimal in Russland, soweit ich das herausgefunden habe. Und einmal, also es ist hier gemeint, dass die große Industriestadt eben östlich von Moskau. Und es gibt auch noch Veliki Novgorod, eine sehr alte historische Stadt im Westen Russlands. Genau. Und er ist halt in der Industriestadt geboren. Eine Stadt, die damals zu dieser Zeit für Ausländer geschlossen war. Fabriken, Militärindustrie, kalter Krieg, rauchende Schornsteine unter grauem Himmel. Eine Welt aus Beton und Kontrolle, in der Kinder zwischen Plattenbauten spielen und alte Frauen schweigend auf Parkbänken sitzen. Schon früh wirkt Anatoli anders als andere Jungen. Während andere Fußball spielen oder durch Innenhöfe rennen, zieht es ihn an Orte, die die meisten Menschen meiden. Friedhöfe, alte Grabstätten, verwitterte Namen auf Stein. Gemeinsam mit Freunden streift er als Kind durch die Friedhöfe der Stadt. Genau, besonders ansprechend findet er dort die sehr alten Friedhöfe. Zwischen schiefen Kreuzen und überwucherten Wegen scheint Anatoli etwas zu finden, das ihn mehr interessiert als die Welt der Lebenden. Mit 11 Jahren erlebt er dann einen Vorfall, über den er später immer wieder schreiben und sprechen wird. Ein Moment, der sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt haben soll. Und ja, also er beobachtet irgendwann mal einen Trauerzug für ein verstorbenes Mädchen, die 11 Jahre alt war. Und er selbst war auch gerade ja in diesem Alter, also noch recht jung. Und die Menschen in dunkler Kleidung stehen um den kleinen Sarg, Kerzenlicht flackert. Der Geruch von Erde und kalter Luft hängt in der Umgebung. Und plötzlich, so beschreibt er es später selbst, greifen Erwachsene nach ihm, drücken ihn näher an den Sarg und zwingen ihn, sich über den leblosen Körper zu beugen. Ein Erwachsener drückte mein Gesicht auf die wächserne Stirn des Mädchens mit der bestickten Mütze, schreibt er später. Ich konnte nichts anderes tun, als sie wie befohlen zu küssen. Vielleicht ist es nur eine Erinnerung, vielleicht ein Trauma, vielleicht der Moment, in dem sich in Anatoli etwas verschiebt. Denn während andere Kinder lernen, den Tod zu fürchten, beginnt Anatoli offenbar, sich ihm zuzuwenden. Er wird älter, studiert an der Philologischen Fakultät der Moskauer Staatlichen Universität und schnell wird klar, dass hinter seiner stillen Art ein außergewöhnlicher Geist steckt. Anatoli spricht 13 Sprachen fließend. Er beschäftigt sich mit keltischer Geschichte, Folklore, alten Ritualen und Linguistik. In akademischen Kreisen gilt er als hochintelligent. Manche nennen ihn ein Genie, andere nennen ihn exzentrisch. Vielleicht ist er auch beides. Sein Leben spielt sich immer mehr zwischen Büchern und Friedhöfen ab. Über 60.000 Bücher und Dokumente sammelt er im Laufe der Jahre. Geschichte, Okkultismus, Begräbnisrituale. Der Tod wird nicht nur zu einem Interessengebiet für ihn. Er wird zu etwas, das sich durch jeden Bereich seines Lebens zieht wie ein dunkler Faden. Während andere Menschen Familien gründen, Beziehungen führen oder ausgehen, zieht sich Anatoli immer weiter zurück. Er heiratet nie, hat kaum soziale Kontakte, keine Dates, keine große Liebe, er raucht nicht, er trinkt nicht. Stattdessen lebt er weiterhin mit seinen Eltern in der kleinen Wohnung in Nischni Nowgorod, umgeben von Büchern, Notizen und seinen Puppen. Und je älter er wird, desto tiefer scheint er in seine eigene Welt hineinzurutschen. Als ehemaliger Dozent für keltische Studien arbeitet er zeitweise an der Linguistischen Universität von Nischni Nowgorod. Nebenbei schreibt er Artikel für lokale Zeitungen. Vor allem aber wird er bekannt für etwas anderes: Friedhöfe. Anatoli kennt die Friedhöfe der Region besser als fast jeder andere Mensch. Er nennt sich selbst Nekrokulist, ein Forscher des Todes. Im Jahr 2005 erhält er den Auftrag, hunderte Friedhöfe der Oblast Nischni Nowgorod zu dokumentieren. Eine gigantische Arbeit. Und Anatoli beginnt zu laufen. Tag für Tag wandert er kilometerweit durch die Region. 30 Kilometer am Tag, das muss man sich mal vorstellen. Durch Dörfer, Wälder, Felder und verlassene Wege. Insgesamt besucht er hunderte Friedhöfe. 752 sollen es gewesen sein. Er schläft auf Heuböden, in verlassenen Häusern oder direkt zwischen Grabsteinen. Manchmal verbringt er Nächte in Särgen, nur um zu verstehen, wie sich eine Beerdigung anfühlt. Während die meisten Menschen Friedhöfe nur besuchen, wenn sie müssen, scheint Anatoli dort erstmal wirklich zur Ruhe zu kommen. Die Polizei kontrolliert ihn unterwegs immer wieder. Er ist eben ein einsamer Mann auf abgelegenen Friedhöfen und das wirkt erstmal verdächtig. Mhm. Doch jedes Mal zeigt Anatoli seine akademischen Unterlagen, seine Forschungsarbeiten, seine Artikel. Und jedes Mal lassen sie ihn dann natürlich ziehen. Ja, niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sich hinter dem stillen Historiker mit den höflichen Antworten längst eine Welt verbirgt, die, ja, doch etwas anders aussieht, als es vielleicht irgendjemand glauben würde. Und das finde ich ja schon mal so ein bisschen spooky. Mhm. Oder man würde ja sagen, es war makaber, jemand, der sich so gerne auf Friedhöfen rumtreibt. Ne? Also ich bin auch nicht so gerne auf dem Friedhof. Ich verbinde das auch eher immer so ein bisschen mit Traurigkeit. Also wenn das jetzt ein Friedhof ist, wo man weiß, da liegt jemand, den man kennt, finde ich es immer noch ein bisschen schwieriger. So auf großen Friedhöfen gehe ich auch mal spazieren. Aber er scheint ja recht besessen zu sein, wirklich.
Das ist nochmal was ganz anderes, von Friedhöfen, als wie wir Friedhöfe besuchen. Aber es ist halt so taktisch klug, ne? Wenn er auch geprüft wird und so seine Unterlagen da zeigt und so, da würde niemand von ausgehen, dass da jetzt irgendwie doch was anderes dahinter steckt. Ich bin auch noch sehr gespannt, was dahinter steckt, aber es macht einen sehr, sehr merkwürdigen Eindruck, dass er so besessen ist und sich auch so dieser Sache aussetzt, wie ich lege mich jetzt in einen Sarg und dann verbringe ich da 1-2 Tage oder was? Ja. Nur um zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich tot bin. So, nee, das fühlt sich sowieso dann nicht so an, ne?
Ja, also, er will einfach so wissen, wie so eine Beerdigung, ne? So in die Richtung. Sehr merkwürdig. Finde ich auch strange, aber man kann ja auch meinen, dass wir ja auch ein makabres Hobby haben mit unserem Podcast. Und dass die Faszination, sage ich mal, für Tod und morbide Sachen, sage ich mal, ja, schon immer wahrscheinlich Menschen auch so, also viele Menschen schon immer so bewegt hat. Ne? Vielleicht ist es seine Obsession. Naja, wir wollen jetzt mal gucken, was es dann so damit auf sich hat. Wir haben jetzt den 2. November 2011. Also er ist schon sehr, sehr lange dabei, diese Friedhöfe zu inspizieren und sich auf den Friedhöfen rumzutreiben. Und in Nowgorod liegt ja sehr, sehr viel Schnee. Es ist immer sehr kalt. Das wahrscheinlich fahle Licht der Straßenlaternen spiegelt sich in dem Eis, während vielleicht Wind gegen die Fenster der alten Wohnblocks drückt. Und in der kleinen Dreizimmerwohnung sitzt nun Anatoli zwischen Bücherstapeln, Stoffresten und, wieder einmal an seinen Puppen. Vielleicht näht er gerade an einem Kleid, vielleicht ordnet er alte Notizen oder er sitzt vielleicht auch einfach nur still auf dem Sofa und schaut Fernsehen, isst etwas, ist auf jeden Fall entspannt zu Hause. In der Wohnung ist es warm, die Luft riecht nach Staub, Papier und alten Überresten. Überall sitzen nun die Figuren regungslos in Mänteln, Kleidern und Wollstrümpfen und ihre blassen Gesichter verschwimmen im schwachen Licht der Zimmerlampe. Doch dann klingelt es. Einmal, kurz und nüchtern. Anatoli denkt sich vermutlich nichts dabei. Vielleicht seine Eltern, die wiederkommen, vielleicht ein Nachbar, vielleicht wieder jemand von einer Zeitung oder ein Bekannter aus akademischen Kreisen. In Nischni Nowgorod kennt man ihn immerhin. Der seltsame Historiker, der Friedhofsexperte, der Mann, der lieber zwischen Grabsteinen spazieren geht als unter Menschen. Also muss man wirklich sagen, der ist wirklich bekannt. Ne? Also es ist wirklich ein kluger Geist, ein bekannter Linguist. Ich meine, er spricht 13 Sprachen fließend. Ja, ne? Wow. Er wird auch in den Kreisen für keltische Rituale, Okkultismus auch immer wieder zur Rate gezogen. Ne? Also es ist nicht ungewöhnlich, dass da auch Journalisten kommen, mit ihm sprechen und so weiter. Doch als Anatoli die Tür öffnet, stehen dort mehrere Polizeibeamte. Schwere Winterjacken, kalte Gesichter, der Geruch von Schnee zieht mit ihnen ins Treppenhaus. Seit Monaten häufen sich auf den Friedhöfen der Region seltsame Vorfälle. Immer wieder werden Gräber geöffnet. Erde liegt frisch aufgewühlt neben eingesunkenen Grabstellen. Friedhofswärter melden Verwüstungen, doch nichts passt zu gewöhnlichem Vandalismus. Kein Schmuck fehlt, keine Wertgegenstände, keine religiösen Symbole. Es fehlt etwas anderes, was die Fälle miteinander verbindet. Die Polizei beginnt, Friedhöfe zu überwachen. Und immer wieder taucht dabei derselbe Mann auf. Anatoli Moskwin. Ein Historiker mit Karten, Notizbüchern und detailliertem Wissen über nahezu jeden Friedhof der Region. Ein Mann, der hunderte Friedhöfe dokumentiert hat und kilometerweit durch die Oblast wandert, oft allein, oft nachts. Die Ermittler wissen zunächst nicht, was genau sie ihm vorwerfen sollen, aber irgendwann reicht der Verdacht für eine Durchsuchung. Anatoli bleibt ruhig, fast höflich. Er lässt die Beamten eintreten. Und zuerst wirkt alles irgendwie ein bisschen sonderbar. Die Wohnung ist vollgestopft mit Büchern, Papier, kaum freie Flächen. Und zwischen den Möbeln sitzen lebensgroße Puppen. Auf Sofas, auf Stühlen, auf Betten. Manche tragen Kinderkleidung, andere haben dicke Wintermäntel, Socken, lange Haare haben manche, manche haben Schleifen, kleine Schuhe an den Füßen, kurze Haare, Masken auf. Also selbsterfahrene Beamte halten sie im ersten Moment nur für bizarre, selbstgemachte Figuren eines exzentrischen Mannes. Doch je länger sie sich in der Wohnung bewegen, desto unangenehmer wird das Gefühl. Die Puppen wirken einfach zu echt. Die Größen stimmen. Die Formen unter den Kleidern wirken nicht wie Stoff oder Watte. Manche Hände sehen seltsam menschlich aus. Die Gesichter bestehen aus Wachs, Stoff und Materialien, die echte Haut imitieren sollen. Doch dann beginnt die Polizei genauer hinzusehen. Und plötzlich kippt die Stimmung in der Wohnung vollständig. Denn unter den Kleidern befinden sich keine Puppenkörper. Es sind mumifizierte Kinderleichen.
Oh Gott!
Ausgetrocknet, präpariert, teilweise ausgestopft, damit sie ihre Form behalten.
Nein.
Manche mit Spieluhren im Körper, manche mit sorgfältig geschminkten Gesichtern. Einige tragen Namen. Insgesamt finden die Ermittler mehr als 20 tote Mädchen und junge Frauen in der Wohnung und in der Garage des Hauses. Die Puppen, die jahrelang regungslos zwischen Bücherstapeln und Möbeln gesessen haben, waren niemals Puppen gewesen. Noch während die Ermittler die Wohnung durchsuchen, verbreitet sich die Nachricht in Nischni Nowgorod wie ein Lauffeuer. Der stille Historiker, der Friedhofsexperte, der Mann mit den Puppen. Innerhalb weniger Stunden stehen Journalisten vor dem Wohnblock. Kamerateams drängen sich im Schnee. Nachbarn sprechen plötzlich über den seltsamen Geruch im Treppenhaus, über Anatolis nächtliche Spaziergänge, über die Figuren in der Wohnung, die sie immer nur für ein merkwürdiges Hobby gehalten hatten. Und mitten in diesem Chaos sitzt Anatoli erstaunlich ruhig. Keine Flucht, kein Widerstand, keine Panik. Fast wirkt es, als verstehe er selbst nicht, warum alle so entsetzt sind. Die Polizei nimmt ihn fest. Während Ermittler beginnen, die Identität der mumifizierten Mädchen zu rekonstruieren, wird Anatoli verhört. Und schnell wird klar, dass die Beamten es nicht mit einem gewöhnlichen Täter zu tun haben. Denn Anatoli spricht über die Toten nicht wie über Leichen. Er spricht über sie, als wären sie noch da. Er erklärt, er habe die Mädchen gerettet. Er habe sie nicht allein auf den Friedhöfen zurücklassen wollen. Manche Quellen berichten, dass er glaubte, Wissenschaft könne Tote eines Tages wieder zum Leben erwecken. Als Experte für alte Kulturen und Todesrituale beschäftigte er sich jahrelang mit Legenden über Geister, Wiedergeburt und Kommunikation mit den Toten. Besonders faszinierte ihn die Vorstellung alter Druiden, die auf Gräbern schliefen, um mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und irgendwann begann Anatoli genau das selbst zu tun. Wenn er in Zeitungen Todesanzeigen von Kindern fand, die ihn, wie er sagte, ansprachen, besuchte er ihre Gräber nachts. Er legte sich auf die Erde über ihn und wartete, lauschte, stundenlang. Später behauptete er, die Kinder hätten ihn gerufen. Er sagte, er habe niemals ein Grab geöffnet, ohne vorher die Erlaubnis des Kindes gespürt zu haben. Mit den Jahren wurde es für ihn körperlich immer schwerer, nachts auf Friedhöfen zu schlafen, also begann er, die Leichen mit nach Hause zu nehmen. In seiner Vorstellung rettete er die Kinder damit. Er glaubte, ihre Körper würden unter der Erde verrotten, hässlich werden und vergessen werden. Zu Hause jedoch, in Wärme, mit Kleidung, Musik und Aufmerksamkeit, könnten sie weiter existieren. Anatoli trocknete die Körper und verwandelte sie in lebensgroße Puppen. Nicht, weil er sie zerstören wollte, sondern weil er glaubte, ihnen neue, funktionierende Körper geben zu müssen. Er war überzeugt, dass die Wissenschaft oder die schwarze Magie eines Tages Wege finden könnte, genau diese Kinder wieder zum Leben zu erwecken. Und bis dahin wollte er sie bewahren. Er sprach mit ihnen, sang ihnen Lieder vor, schaute Zeichentrickfilme mit ihnen und feierte ihre Geburtstage. Für die Ermittler wird immer offensichtlicher, Anatoli lebt in einer vollkommen eigenen Realität. Kurz darauf wird er psychiatrisch untersucht und die Diagnose lautet paranoide Schizophrenie. Die Ärzte erklären ihn schließlich für schuldunfähig. Damit endet der Fall nicht mit einem normalen Gerichtsprozess und auch nicht mit einer Gefängnisstrafe. Stattdessen ordnet ein russisches Gericht seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Der Fall von Anatoly Moskwin ist bis heute schwer einzuordnen. Denn auch wenn das, was er getan hat, für viele Menschen unvorstellbar und verstörend wirkt, sahen die Ermittler in ihm nie einen klassischen Serienmörder. Er tötete keine Kinder. Er handelte nicht aus Sadismus, Macht oder sexueller Gewalt. Stattdessen lebte er offenbar über Jahre in einer Welt, in der er glaubte, den Toten etwas Gutes zu tun. Das macht seine Taten nicht harmlos. Für die Familien der Kinder muss die Vorstellung unerträglich gewesen sein. Aber gleichzeitig zeigt der Fall auch, wie gefährlich schwere psychische Erkrankungen werden können, wenn ein Mensch irgendwann vollständig den Bezug zur Realität verliert. Anatoly war kein Mann, der Angst verbreiten wollte. Eher jemand, der sich immer weiter in Einsamkeit, Obsession und seinen eigenen Gedanken verlor, bis er irgendwann selbst nicht mehr erkannte, wie falsch sein Handeln geworden war. Bis heute befindet er sich deshalb in psychiatrischer Behandlung. Immer wieder wird geprüft, ob sich sein Zustand verbessert hat. Doch jedes Mal entscheiden Gerichte am Ende, dass er in Behandlung bleiben soll. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Genau. Also das ist so, man sagt das mit der Nekrophilie, das ist ganz interessant, das hatte der Dr. Püsche gestern auch gesagt, warum man Leute mit nekrophilen Neigungen, wenn sie schon so Täter geworden sind, ne? Also er hat ja jetzt keine Tat, er hat sich ja nicht an den vergangen oder so, ja. Also auf jeden Fall nicht. Aber die werden häufig in Sicherheitsverwahrung auch gesteckt, je nach Ausprägung, weil man die Angst hat, dass das irgendwann nicht mehr ausreicht. Ne? Also, sondern dass sie dann diese sexuelle Veranlagung auch darüber lagern wollen, dass sie vorher jemanden töten. Ne? Dass nur Tote zu missbrauchen nicht mehr ausreicht.
Genau, also ich sag dir ehrlich, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, was jetzt kommt, was er nun mit, also was das auf sich hat mit dieser, mit diesem Rieseninteresse auf dem Friedhof, mit den Leichen, mit all dem. Und dass er sich auf jeden Fall, als du dann meintest, dass die Polizei vor seiner Tür steht, und dass die Gräber geöffnet wurden, dass es dort irgendwie umgegraben wurde und so weiter, dachte ich, okay, es fehlt bei allen Grab etwas. Ja, das sind komplett die Leichen dann gewesen in dem Falle. Aber ich dachte, okay, irgendwie die Unterhose oder so, dass er sich wirklich daran vergeht und ja, dass sexuell aktiv wird. Diese Nekrophilie ist ja das halt, dass man mit Leichen Sex hat, ne? Und dann, dass man da irgendwie HIV bekommen kann, bakterielle Infektionen, naja, und sowas halt Pilz und bla bla bla, Hepatitis B und C. Und ich habe sogar schon mal einen Fall auch gehört gehabt. Frag mich nicht. Das war immer ein Mann, der auch immer, was weiß ich, mit irgendwelchen Krankheiten zum Arzt gegangen ist. Und
es kommt mir auch bekannt vor.
Dann hat er immer gesagt, also entweder haben sie das und das und das kriegt man nicht weg. Oder ne, also so eine Krankheit hat man irgendwie nur, wenn sie mit Leichen verkehren. Und er war Pastor. Nein, war er Pastor? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich auch daran.
Irgendwas war, das war ein krasser Fall, dachte ich auch mir so, wow. Und das dachte ich hundertprozentig, aber ja. Zu diesem Fall fällt mir ja eigentlich wirklich nur ein Satz ein und das ist krank. Psychische Krankheit. In meinen Augen total krank, total in einer ganz anderen Welt lebt diese Person alleine mit den ganzen Puppen und dieser Drang danach, dann irgendwann mit den Toten zu kommunizieren und die dann wirklich noch auszustopfen, zu mumifizieren und wirklich hinzustellen und mit denen Geburtstage zu feiern, Kinderfilme zu schauen und wirklich, als wären sie echte Personen und er würde so der Retter der Kindheit, der Nation da sein und den Kindern ja helfen, wieder ins Leben zurückzukommen oder was? Also so psychisch krank. Also ganz, ganz eindeutig, ich finde es richtig, natürlich hat er keinen Mord oder er ist kein Täter in dem Falle, dass er jemand getötet hat, aber er ist auf jeden Fall eine psychiatrische Anstalt und ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken darf, also was ich hier eigentlich sagen will. Aber
er ist in einer psychiatrischen Anstalt richtig aufgehoben.
Genau, danke. Das wollte ich
sagen. Ja, ich habe den Fall halt genommen, weil ich das total interessant... Ich würde ihn so
gern sehen. Hast du ein Bild?
Ja, den total interessant finde, den Fall. Ja. Aber ich finde ihn halt gar nicht so schlimm.
Also ja, ich finde ihn aber trotzdem gruselig. Also hättest du mir das am Abend erzählt, sage ich dir ehrlich. Jetzt scheint gerade noch so schön die Sonne hier in meinem Wohnzimmer rein. Aber hättest du mir diese Story am Abend erzählt,
wenn wir schon im Bett liegen, es ist dunkel und dann fängst du an, dass jemand da Leichen aus dem Friedhof findet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich habe Maxi gerade ein Bild gezeigt und daneben mit einer Puppe.
Nein, nein, das also dieser Mann, ja, nee, aber diese Puppe, die er da so hergerichtet hat, die ist ganz gruselig. Anne, du musst unbedingt Bilder hochladen, das ist ja, das. Ich nutze jetzt dieses Wort, das ist geisteskrank.
Der Puppenbilder, der Puppenmacher heißt es hier.
Oh, ja. So nennen wir auch die Folie.
Wir können nicht mehr sprechen.
So nennen wir die Folge, der Puppenmacher.
Ja, oh irgendwas Gott. Schönes denken wir uns aus.
Das war ja ganz groß. Hättest du, nee. Also ich finde diesen Fall, keine Ahnung warum, sagt es mir, liebe Zuhörer, dass jemand jetzt so wie mein letzter Fall, da das Mädchen wird entführt und das diese jahrelange Suche nach dem Mädchen und dass sie ermordet wurde, mit dem Stein da erdrosselt wurde, bla 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 bla, erdrosselt. Nee, du kannst nicht erdrosselt werden mit einem Stein, aber erdrosselt.
Deine Schwangerschaftsdemenz kommt durch.
Genau, aber ich habe mich ja immer noch kurz verbessert. Nein, du wurdest mit dem Stein erschlagen. Pipapo. Finde ich gar nicht so gruselig. Ich finde das so krass, eher so spannend und denke mir so, oh mein Gott, das arme Mädchen. Aber diesen Fall heute finde ich richtig gruselig. Ich finde ihn richtig psychisch und gruselig. Und ich finde, gibt es da keinen Film zu, keinen Horrorfilm? Also das ist ja ein absoluter klassischer Horrorfilm, oder?
Nee, es gibt einen Kurzfilm, aber ich denke mal...
Hilfe!
Also das ist ja viele Horrorfilme auch nur basieren auf solchen Sachen. Also,
ja, aber das wäre eine absolut so krasse Geschichte. Hat, ne? Das, ja. Wenn du mir das am Abend erzählt hättest...
Also drehen wir jetzt heute... einen eigenen Puppenfilm, oder was?
Ja, ich bin die Puppe.
Ja, das war mein Fall auf jeden Fall. Ein bisschen kürzer. Aber ich finde ihn trotzdem sehr interessant, weil...
Nee, nicht interessant, gruselig.
Na, ich finde ihn tatsächlich gar nicht gruselig. Ich finde ihn interessant, weil ich dieses Paranoide, also diese paranoide Schizophrenie interessant finde. Oh. Weil ich finde das total, ihn als Persönlichkeit interessant, weil der einfach hochintelligent ist, hochgebildet. Mhm. Ne, also dieses schöne Sprichwort, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, trifft ja hier absolut auf ihn zu. Ne, also der hat ja wirklich, also wer 13 Sprachen spricht, dieser Mann.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Ne, also der war Professor alles, also wirklich hochgebildet und hat dann aber so einen Wahn entwickelt.
Oh, das ist so gefährlich. Also
dass auch keiner davor gefeit ist, dass irgendwie einen das so erwischen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, ich habe leider nichts darüber gefunden. Vielleicht kennt jemand diesen Fall auch und hat das woanders schon mal gehört oder gesehen. Ich habe nichts darüber gefunden, ob die Eltern auch verurteilt wurden, weil es hätte mich auch mal interessiert. Ah. Weil dass du als Elternteil in einer Drei-Zimmer-Wohnung nicht irgendwie mitbekommst, dass diese Puppen ein bisschen merkwürdig riechen. Also ich weiß nur, dass sie gesagt haben, sie haben sich daran gewöhnt und dachten, das sei ein merkwürdiges Hobby. Aber eine Drei-Zimmer-Wohnung ist ja nun wirklich nicht groß. Oh, ne, deswegen... Gott.
Gut, also dieses Bild kannst du, also ich habe gerade so gespeichert in meinem Kopf.
Ich habe jetzt erstmal keinen Laptop mehr.
Ja, stimmt. Anna hat nämlich ihren Laptop fallen gelassen, jetzt muss der eingeschickt werden, jetzt ist sie erstmal lost.
Ja. Ja, gut.
Dann. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt diesen Fall nicht abends oder nachts gehört zum Einschlafen. Und wenn wir jetzt noch nichts bei Instagram hochgeladen haben zu den Bildern, dann wirklich googelt mal selber der Puppenmann oder der Puppenmacher. Dann gönnt euch. Okay, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Oder?
Jetzt kann ich sagen, viel Erfolg für die Matheprüfung, die ist Freitag.
Yay, ne? Genau, Mathe.
Letztes Mal war ich ja angeblich schon zu spät, aber jetzt kann ich euch viel, viel Erfolg morgen für die Mathe Prüfung mittlere Reife wünschen. Hier in MV.
Genau. Guti, bis dahin. Tschüss.